Ich glaube, das hat man mir in die Wiege gelegt. Ich bin ein ewiger Optimist. Ich hatte kein Geld mehr. Ich hatte keine Wohnung. Das Studium, also ein anspruchsvolles Studium, hat auf mich gewartet. Und dann der Gerichtsvollzieher. Ich hatte genau zwei Möglichkeiten. Kopf in den Sand oder einfach zu sagen, hey, was ist jetzt hier die Chance und die Herausforderung? Was kann ich aus der Situation jetzt machen? Ich bin nicht Opfer und nicht Sklave meiner eigenen Gedanken, sondern es gibt eine beobachtende Instanz, die auch lernen kann, diese Gedanken zu führen. Ich habe immer gesagt, das Leben besteht immer aus Höhen und Tiefen. Wenn ich unten in der Talsohle sitze, das ist doch eine super Ausgangsposition, weil nach dem Gesetz des Lebens, das Leben ist eine einzige Welle, alles schwingt, es kann nur wieder aufwärts gehen.
Ein Buch schreiben, in einem fremden Land ein Unternehmen gründen, den ersten Mitarbeiter einstellen. Experten können euch dazu meistens nur die Theorie näher bringen. In unserem Podcast interviewen wir Selbstständige mit Praxiserfahrung. Sie erzählen von ihren Herausforderungen mit allen Höhen und Tiefen. Herzlich willkommen bei VGSD Story, dem Podcast des Verbandes der Gründer und Selbstständigen. VGSD Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcast-Portalen.
Der VGSD Story Podcast meldet sich mit einer neuen Folge zurück. Ich bin Maxi, darf hier immer mit spannenden Persönlichkeiten sprechen und freue mich, dass ihr zuhört. Heute ist Claudia Schulte mein Gast. Sie ist Autorin, Coach für Marketing und Mindset und hat schon einen sehr langen Weg in der Selbstständigkeit zurückgelegt, auf dem auch nicht immer alles glatt gelaufen ist. Und über genau diese Ups und Downs wollen wir gleich ein bisschen genauer sprechen. Und dabei geht es vor allem auch darum, herauszufinden, wie Claudia es geschafft hat, trotz allen Rückschlägen ihr positives Mindset zu behalten. Ja, so viel mal zum Teaser. Und jetzt sage ich, hallo Claudia, schön, dass es heute klappt.
Hallo Maxi, ich freue mich sehr über diesen Talk mit dir und vielen Dank, dass ich hier über meine Geschichte berichten darf.
Ja, sehr gerne. Ich habe ja jetzt schon verraten, was du heute beruflich machst, aber vielleicht können wir zu Beginn der Folge damit starten, dass du uns ein bisschen erzählst, wie eigentlich alles angefangen hat. Also wie kam es dazu, dass du dich selbstständig gemacht hast?
Ja, das hat schon früh angefangen. Also ich bin ursprünglich eine Unternehmertochter. Mein Vater hatte ein mittelständisches Unternehmen in München und hat dann selbst nochmal den zweiten Bildungsweg beschritten und sich noch einmal verwirklicht. Und ich bin unter sehr schwierigen Verhältnissen aufgewachsen. Kindheit, Jugend waren wirklich sehr, sehr belastend, anstrengend, wenig Rückhalt. Meine Mutter hat getrunken und ist dann früh gegangen. Und wir waren viele Jahre bei meinem Vater zu dritt. Der war damals alleinerziehend. Ich bin abgehauen mit 18. Und bin seit meinem 18. Lebensjahr noch nie in einer Festanstellung gewesen. Also ich war wirklich immer selbstständig, außer vielleicht mal ein paar Monate ein Praktikum zu absolvieren, was ja ein ähnliches, sagen wir mal, Verhältnis ist wie eine Art Festanstellung. Aber ansonsten bin ich mein Leben lang selbstständig gewesen. Und ich habe mich dann sehr früh, also Mitte 20, dann wirklich das erste Mal offiziell gegründet. Vorher habe ich immer nur irgendwelche Jobs gemacht, um zu überleben. Und Mitte 20 mich dann als ganzheitliche Physiotherapeutin selbstständig gemacht, mit Privatpatienten. Und da dann auch das erste Mal einen echten Erfolgsweg erlebt.
So eine Physiotherapiepraxis aufzubauen, das klingt nach einer Menge Arbeit. Wie bist du denn da rangegangen? Also gerade auch so, was das angeht, dann erste Kunden zu finden.
Ja, das ist eine natürlich sehr berechtigte Frage. Also wir machen mal eine Rolle rückwärts. Es war tatsächlich die Zeit vor dem Internet, weil ich bin ja nun mittlerweile schon fortgeschrittenes Alter. Also ich habe mich im Mai 1989 selbstständig gemacht. Und das muss man sich mal vorstellen. Damals hat man die Rechnungen noch mit der Schreibmaschine geschrieben. Und wenn man echt Gas gegeben hat, das war noch die Zeit vor der Wirtschaftsrezession, der ganz großen, konnte man wirklich ohne Visitenkarte, ohne Flyer, man hatte ja auch keine Homepage oder Website oder irgendwas, konnte man wirklich auch noch was bewirken und was erreichen. Und ich hatte ja, ich muss dazu sagen, dass ich meinen gesamten Ausbildungsweg im Großen und Ganzen alleine bestritten habe. Ich hatte immer wieder Doppelbelastungen zu stemmen und habe dadurch auch ganz viele verschiedene Jobs kennengelernt. Und im Laufe der Zeit bin ich dann einfach auch in Vertriebstätigkeiten hineingeschlittert, würde ich mal sagen. Und ich wusste einfach, wie Verkauf funktioniert. Ich hatte damals Versicherungen verkauft für so eine freie Versicherungsmaklerfirma. Das war damals noch eine ganz große Sache. Und ich wusste, wie man auf Menschen zugeht und einfach so proaktiv handelt. Und ich habe damals in meinem Freundes- und Bekanntenkreis rumgefragt. Für mich war völlig klar, also gesetzliche Krankenkassen geht gar nicht. Das kannte ich da schon aus der Zeit meines Praktikums, sondern ich wollte einstündige, ganzheitliche Behandlungen geben und da kamen sowieso nur private Krankenkassen in Frage und die haben damals noch großzügig erstattet. Also das hat sich natürlich jetzt im Laufe der Jahre alles geschmälert und verkleinert, das war damals einfach noch großzügiger. Und ich habe im Bekanntenkreis rumgefragt, hey, kennst du jemanden, der privat versichert ist? Und habe dann, gibst du mir die Telefonnummer und den Kontakt? Da gab es ja noch keine Internetrecherche, ja. Und ich bin dann einfach proaktiv auf die Leute zu, habe da angerufen, habe gesagt, hey, ich habe deine Telefonnummer von dem und dem. Und ich habe gehört, du bist privat versichert. Übrigens, deine Krankenkasse zahlt meine Behandlungen. Ich mache mich gerade selbstständig mit einstündigen Behandlungen. Habe so ein bisschen geschwärmt und beschrieben, was ich da so mache. Dahin. Und magst du nicht mal kommen? Tut dir bestimmt gut. Und ich habe das halt nicht jetzt in einer großen offiziellen Praxis aufgestellt, wie ich es hätte machen müssen, wenn ich bei gesetzlichen Krankenkassen untergekommen wäre. Nein, ich hatte in meiner Wohnung einen schönen Behandlungsraum, ganz ruhig gelegen, nach hinten raus, alter Baumbestand und habe das eben schön alternativ und schön eingerichtet, so mit einem Wohlfühlambiente und dann ging's los. Und ich darf wirklich sagen, es hat kein halbes Jahr gedauert und der Laden lief. Ist heutzutage schwer vorstellbar, wenn man sich heute auf dem Markt, auf dem freien Markt gründen möchte, gelten wirklich andere Parameter und andere Konditionen. Aber das gab es damals eben noch nicht in dieser Form. Und ich bin über den Weg gut gefahren und das lief dann insgesamt 10 Jahre lang wirklich. Habe in Saus und Braus gelebt und habe auch wirklich gut verdient. Und muss dazu sagen, nach all den vielen Jobs und dem ganzen Existenzkampf vorher, meine Zielsetzung war, ich möchte mit möglichst wenig Zeitaufwand möglichst viel Geld verdienen und habe mir damals dann erlaubt, ich verlange 80 Mark in der Stunde, da gab es ja noch D-Mark, war ein sattes Stundenhonorar zu der damaligen Zeit und dementsprechend gut ist es mir dann auch gegangen.
Jetzt hattest du ja vorher schon deine familiäre Situation angesprochen, wo du meintest, das war alles sehr schwierig. Wie sah es denn mit Unterstützung aus? Also hast du von Familie oder?
Nicht. Also meine Mutter war ein Totalausfall. Da möchte ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Ich bin ja dann auch bei meinem Vater groß geworden. Und der war sehr ehrgeizig und hat auch wirklich sehr erfolgreich gearbeitet, aber er war leider zu der damaligen Zeit auch sehr geizig. Also der hat einfach jeden von uns die härteste Schule angedeihen lassen. Also da hieß es wirklich, naja gut, Schulgeld kriegst du jetzt von mir, irgendwelche 500 Euro, den Rest kannst du selber stemmen. Und wenn es dann auf die Ferien zuging, da gab es dann schon wieder nichts mehr, weil da konnte man ja arbeiten. Das heißt, Doppelbelastung, das kannte ich sehr gut. Und ich habe auch in der Zeit während meiner Praktika nach 40 Stunden noch zusätzlich arbeiten müssen, weil es einfach nicht gereicht hat. Also mit den 800, 900 Euro Mark damals für ein Praktikum hat man einfach nicht leben können, auch nicht in der damaligen Zeit. Also der Existenzkampf, so wirklich immer zu schauen, wie geht die nächste Miete her und wie geht's jetzt weiter, den kenne ich wirklich seit ganz, ganz frühen Jahren. Und ich war dann, muss auch dazu sagen, ich war dann auch einfach zu stolz in Zeiten, wo es dann einfach mal eine Krise gab oder eine Flaute zu Hause anzufragen. Ich habe mir gedacht, bevor ich das mache, also da hätte ich mir wahrscheinlich lieber in die Finger gebissen, weil mich das auch zutiefst gekränkt hatte. Also ich denke, das kann man schon nachvollziehen, wenn man eh unter harten Bedingungen aufwächst und der Vater dann letztendlich nichts rausrückt, obwohl er es könnte. Und BAföG ging natürlich, oder BAföG in die Richtung zu denken, das kam auch überhaupt nicht in Frage, auch als ich dann später das Abitur nachgemacht habe, weil ich dachte immer, naja, dann holen die das Geld bei meinem Vater. Ich wollte das nicht, wollte das alles selbst stemmen und bewältigen.
Also bist du vielleicht durch diese harte Schule auch so schon so früh in Richtung Selbstständigkeit so gegangen, oder?
Sehr früh. Also das Thema innere Autonomie und wie es mir gelingt, aus eigener Kraft zu überleben und aus eigener Kraft das Leben auch zu gestalten und mich aus eigener Kraft weiterzuentwickeln, das begleitet mich seit meiner Jugend. Wobei ich jetzt auch zu meines Vaters Verteidigung sagen muss, war ein tolles Vorbild für mich, weil der mit Anfang, Mitte 40 mir gezeigt hat, hey, es ist nie zu spät, du kannst immer einen neuen Anfang machen und man muss auch an materiellen Dingen und Werten nicht so sehr festhalten, es darf auch Veränderung passieren. Das hat er mir ja quasi vorgelebt, der war früher, hat sich hochgearbeitet zum Ingenieur und später dann nochmal den Psychoanalytiker draufgesetzt. Also das ist schon auch echt eine Leistung. Und was er auch getan hat, das muss ich ihm einfach zugute halten, der hat mir schon so das Handwerkszeug mitgegeben, um im Leben auch überleben zu können, rein geistig. Und hat auch immer Yoga, Psychotherapie und solche Dinge sehr positiv bewertet und unterstützt und mir dann auch Mitte 20 mal eine Woche auf einem Schamanencamp geschenkt, wo ich dann wirklich gelernt habe, mich auch nach oben anzubinden und auch meine Wünsche laut auszusprechen und so mich an die Kräfte anzubinden, die Naturkräfte damals noch. Das war so der erste Anfang, weil ich so ohne Religion aufgewachsen bin. Ich war so eine typische Ethikschülerin und wir sind einfach nicht in die Kirche gegangen zu Hause. Aber den Weg, den hat er mir schon geebnet und der hat mich auch seit dieser Zeit bis heute begleitet. Mhm. Das habe ich ihm definitiv zu verdanken.
Ja, Veränderungen zulassen und sich auch nochmal trauen, was Neues zu wagen. Du bist ja jetzt heute nicht mehr Physiotherapeutin, das heißt, da ist irgendeine Veränderung passiert. Wann kam der Cut? Also was ist da... Ja, genau, passiert.
Also ich muss dazu sagen, ich würde im heutigen Rückblick so ich würde sagen, ich habe mein Helfersyndrom verlagert auf meinen Beruf. Und ich habe ja auch einen therapeutisch intensiven Weg hinter mir, durch die ganze Zeit in der Kindheit und in der Jugend, früh dann auch mit Therapie und Analyse begonnen und so. Und ich habe mich wirklich verausgabt in diesem Beruf. Also ich habe alles gegeben. Und Leute massieren ist einfach Schwerarbeit. Und auch wenn ich das verbunden habe mit Tiefenentspannung, mit Meditationsmusik, mit Reiki, mit allem Möglichen, was es eben damals schon gab, war das eine starke Belastung für meine Hände. Und wir haben so eine Familiendisposition, also Menschen, auch so rothaarige Leute, die einfach ein schwaches Binde- und Stützgewebe haben. Und meine Hände haben der Belastung über die Jahre nicht standgehalten. Ich habe wirklich viel und tief massiert. Ich habe meine Arbeit sehr ernst genommen. Die Leute waren natürlich auch begeistert, sonst wäre der Laden nicht gelaufen. Aber ich hatte dann Fingergelenksarthrose, chronische, die sehr schmerzhaft war und die im fortgeschrittenen Stadium, weil ich nicht aufgehört habe zu belasten. Also war mir irgendwie klar, dass ich muss noch mal neue Wege gehen. Das geht so nicht mehr, obwohl ich super gelebt habe und es mir erstmals im Leben auch rundum richtig gut ging und habe dann beschlossen, ich mache nochmal das Abitur nach, weil ich kläglich gescheitert bin am Gymnasium, wollte mir einfach beweisen, ich kann das und habe das Abitur auf der Berufsoberschule nachgemacht mit großem Ehrgeiz, mit einem sehr guten Schnitt, weil ich wollte dann auch den Weg offen haben, dass ich alles studieren kann auf dem zweiten Bildungsweg. Dazu kam, während dieser Phase kam dann noch eine Eigenbedarfskündigung seiten meiner Vermieter und ich habe ja vorhin erzählt, ich hatte jetzt nicht die offizielle Praxis, sondern ich hatte eben einen Behandlungsraum, einen offiziellen und da hat's mir ja quasi die Existenzgrundlage unter den Füßen weggezogen. Und ich kann dann nochmal mithilfe des Mietevereins in Widerspruch gehen. Und es war aber dann völlig klar, sobald ich mit dem Abitur fertig bin, muss ich ausziehen. Und wenn ich jetzt heute zurückblicke, vielleicht kennst du das Modell, so die vier sozialen Säulen, die den Menschen aufrecht erhalten. Es waren dann wirklich alle Säulen. Am Warten, ich war ewiger Single, Beziehungen haben nicht gut funktioniert in der Zeit. Ich war einfach zu sehr vorbelastet. Meine Eltern, auf die konnte ich nicht zählen. Und das Dach über dem Kopf brach weg. Die Gesundheit war völlig marode, also in Hinsicht berufliche Tätigkeit. Und also alle Säulen, Gesundheit, Beruf, Zuhause und Beziehung, waren am Wanken. Und ich hatte genau zwei Möglichkeiten. Kopf in den Sand, jammern, heulen, klagen, depressiv werden. Warum ich? Opferhaltung. Oder einfach zu sagen, hey, was ist jetzt hier die Chance und die Herausforderung? Was kann ich aus der Situation jetzt machen? Und es war einfach so, dadurch, dass ich schon so früh in der Verantwortung war und meine Kindheit, Jugend eigentlich keine gewesen ist, ich hatte so eine Sehnsucht in mir, so eine Wehmut und auch natürlich so einen wehmütigen Neid auf junge Mädchen, die so nach dem Abitur auf Reisen gegangen sind, die Welt erobert haben, die im Ausland gearbeitet haben, die monatelang rumgetingelt sind. Ich hätte das zu dieser Zeit damals nicht geschafft. Ich war viel zu labil und dachte, jetzt ist meine Chance. Ich war ja dann immerhin schon Mitte 30. Gedacht, hey, hallo, ich mache jetzt, was mir immer am allermeisten Angst gemacht hat, auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber, was meine allergrößte Sehnsucht war, und erfülle mir jetzt diesen Traum. Heutzutage nennt man sowas Couchsurfing. Ja, damals hieß das noch Obdachlosigkeit. Also ich habe dort einfach gesagt, wenn ich jetzt schon meine Wohnung abbauen muss, und wenn sich schon meine Existenzgrundlage entzieht, dann schaue ich einfach, dass ich meine Fixkosten runterfahre und verbrauche in diesen 2 Jahren meine Rücklagen und gebe mir einfach diese Auszeit zwischen Abitur und Studienbeginn, wenn dann wieder eine Doppelbelastung beginnt. Mhm. Und das habe ich dann auch gemacht.
Okay. Und diese Reisezeit, war das für dich denn eine Befreiung? Weil du dann eben dir das rausnehmen konntest, das jetzt alles nachzuholen? Oder, das würde mich interessieren, hattest du trotzdem immer so ein bisschen im Hinterkopf, wenn ich jetzt dann wieder zurückkomme nach Deutschland, was ist da dann? Also hat das vielleicht auch was Belastendes?
Also es war so, ich war ja noch sehr jung und ich hatte mir jetzt so im materiellen, beruflichen Bereich, was mein Umfeld angeht, so einen echten Wohlstand aufgebaut. Und irgendwas in mir, das lag sicherlich auch daran, dass die Familiengründung nicht funktioniert hat und mit den Männern halt irgendwie immer irgendwelcher Stress war. Aber ich dachte mir, das kann es noch nicht gewesen sein. Das kann noch nicht alles gewesen sein. Und ich wollte einfach wissen, was das Leben sonst noch so bereithält, vor allem wenn im Außen mal alles wegbricht. Weißt du, der tolle Beruf und die Kohle und die schönen Klamotten und die schicke Wohnung, und wenn es einfach alles mal wegbricht, was bleibt denn da noch übrig von mir? Und was passiert denn dann mit mir im Leben? Und ich hatte durch diese Anbindung an die geistige Welt wirklich ein ganz tiefes Vertrauen aufgebaut, vor allem weil ich ja 10 Jahre Erfolgsweg hinter mir hatte. Das macht schon was mit einem. Also ich war innerlich ganz felsenfest davon überzeugt, wenn ich das schon mal geschafft habe, aus eigener Kraft, dann schaffe ich das auch nochmal. Dann gelingt mir das nochmal. Also da war kein Engpass. Ich habe mich dann wagemutig und voller Begeisterung und Neugier, was da alles auf mich zukommt. Ich dachte, ich habe mich so gefühlt wie jemand, der so auf dem Boot ganz vorne mitreitet auf dem Meer, wo die Wellen so hoch und runter gehen und ich mit der Nase im Wind, im reinen Gottvertrauen. Ja. Ich habe viele tolle Sachen erlebt, aber auf Reisen, ich hatte da einiges unterschätzt. Ich hatte ja auch nicht so viel Vorerfahrung als Frau alleine.
Ja, wo warst du denn unterwegs? In welchen Ländern?
Zuerst in Brasilien, das war klasse. Ich muss dazu sagen, ich habe damals intensivst Afro getanzt in so Tanzstudios als Ausgleich zu meiner körperlichen Arbeit. Und bin dann quasi dieser Spur gefolgt. Ganz am Anfang war ich mal in der Karibik, das war toll. Dann war ich in Brasilien. Und dann, das war ja im Grunde so die Sklavenroute der Afrikaner, die vom afrikanischen Kontinent dann rübergeschifft wurden nach Brasilien und in die Karibik. Und da haben sich überall unterschiedliche Afro-Dance-Formeln entwickelt. Das hat mich sehr interessiert. Und dieser Spur bin ich gefolgt, auch immer an den Musikern und Trommlern ganz nah dran. Und aber ich muss sagen, im Senegal, in Westafrika habe ich einige unschöne Erfahrungen machen müssen. Da möchte ich jetzt auch nicht näher drauf eingehen. Das sprengt ja auch unseren Rahmen. Aber ich habe insgesamt mich 1,5 Jahre in Westafrika aufgehalten.
Okay.
Und 2 Monate in Brasilien und vorher eben 3 Wochen in der Karibik. Und später dann noch mal etliche Wochen in Italien. Und ganz zum Schluss war ich hier in den Bergen und habe dann schon angefangen, das alles aufzuschreiben, als es dann an den Wiedereinstieg ging.
Ja. Hattest du, also wie sah der Wiedereinstieg aus oder deine Rückkehr dann nach Deutschland?
Die war ernüchternd.
Ah. Also,
der echte Hammer, der kam eigentlich erst in diesem letzten Sommer. Es war so, als ich da raus musste aus der Wohnung, da habe ich einfach mitgekriegt, dass Nachbarn größte Probleme hatten mit dem Ausziehen von Seiten der Vermieter. Und das waren dieselben, die ich auch hatte. Die waren auch gleichzeitig Hausverwalter und die waren die ganze Straße rauf und runter verschrien als Psychopathen, weil die einfach alle Mieter genervt haben. Und ich habe vorgesorgt, ich habe dann geguckt, was haben die für einen Anwalt, der hat denen auch echt super geholfen, habe mich dann auch an den gewandt und habe dem den ganzen Fall übergeben, habe mich auch an all seine Anweisungen gehalten, der hatte dann Vollmacht, der wusste, ich bin 2 Jahre im Ausland. Und wenn ich mal in München aufschlage für kurze Zeit, dann kann ich mich ums Nötigste kümmern und dann bin ich wieder für längere Zeit weg. Und ganz zum Schluss, als ich dann echt finanziell am Nullpunkt war, mich mittlerweile immatrikuliert hatte für Wirtschaftspädagogik, war ich an einem Bauernhof, wie gesagt, ganz entspannt im Hier und Jetzt nach 2 Jahren Reisezeit, habe da angefangen, meine Erlebnisse aufzuschreiben und plötzlich klingelt das Telefon, die Bäuerin kommt ganz aufgeregt, Claudia, du musst unbedingt kommen und dringender Anruf aus München. Und dann war mein Bruder am Telefon, weiß nicht, wie der die Nummer rausgefunden hat und sagt, du musst unbedingt kommen. Ich habe nur verstanden, Gerichtsvollzieher, ich habe nur verstanden, Polizei, Wiener Platz, Haustüre fast aufgebrochen. Da war ich polizeilich gemeldet, das war die Wohnung meines Vaters, der war zu der Zeit in Südamerika. Ich habe Knallauffall meine 7 Sachen gepackt, bin überstürzt nach München, habe mich in die nächste Telefonzelle geklemmt, damals gab es noch Telefonzellen und habe wirklich überall angerufen, beim Gericht, bei der Polizei, telefoniert, bis mir klar wurde, da steckt mein Anwalt dahinter. Das hat mit meinem Anwalt zu tun. Dann habe ich mit dem einen Termin gemacht und hat sich rausgestellt, der hat alle Termine versäumt, vermasselt. Der hat im ersten Durchgang einen Vergleich erwirkt und die Gegenpartei wollte mir dann quasi eine Luxussanierung der Wohnung oben drüber, die Kosten auch noch aufs Auge drücken, also auf die ganz miese Tour. Und der hat Versäumnisurteil erwirkt während der Zeit meiner Abwesenheit und saß dann da und sagt, es tut mir sehr leid, Frau Schulte, aber Sie haben jetzt leider 40.000 Mark Schulden. Und ich habe zu ihm gesagt, das kann bitte nicht Ihr Ernst sein, deutsche Rechtsprechung. Sie hatten doch Vollmacht, Handlungsvollmacht, Prozessvollmacht. Ja, Sie können ja jetzt gegen mich Schadensersatz einklagen. Und dann stand ich da so, da saß ich wirklich, ich dachte, mich ohrfeigt jemand.
Also.
Ich hatte kein Geld mehr, ich hatte keine Wohnung. Das Studium, also ein anspruchsvolles Studium hat auf mich gewartet. Und dann der Gerichtsvollzieher, ich war völlig schachmatt, ich war völlig überfordert. Und dann ist mir eingefallen, hey, einer meiner Ex-Männer ist Anwalt. Und dann habe ich den angerufen und gesagt, hey, du musst mir unbedingt helfen. Ich weiß nicht mehr weiter. Ich weiß echt nicht mehr weiter. Wie soll ich ihm das stemmen? Wie soll ich das schaffen? Und der hat dann unentgeltlich mir geholfen. Und habe mir den Gerichtsvollzieher vom Leib gehalten. Ich konnte dann auch meine EC-Karte noch behalten. Da war noch ein guter Dispo drauf von früher. Ich war also noch handlungsfähig, musste kein Offenbarungseid abgeben und konnte dann in die Studentenbude meines älteren Bruders, bin da so reingeschlittert in so ein Abbruchhaus und habe dann im Herbst tatsächlich angefangen zu studieren und dann am Tollwut gejobbt und irgendwie mich da irgendwie durchgekämpft. Und dann ist ein Wunder passiert. Also zum 01.01.2020 ist in München erstmals das private Insolvenzgesetz erlassen worden. Und ich war einer der ersten Fälle, der Präzedenzfälle überhaupt. Und da muss man so einen Restschuldentilgungsplan vorschlagen. Und ich war so sauer auf die. Ich fand das solche Halunken. Ich habe einfach gesagt, die kriegen gar nichts. Die kriegen keine Mark 50. Damals gab es ja noch Mark und Pfennig. Ja, die kriegen nichts, gar nichts von mir. Und eigentlich hätten die ja in Widerspruch gehen müssen. Und auch die Barrikaden gehen und so und das eben nicht akzeptieren. Da kam aber nichts. Ich vermute, weil sich niemand auskannte und war dann ab da in der Privatinsolvenz und habe mein Studium auf dem zweiten Bildungsweg dann eben in dieser Privatinsolvenz vollzogen. Aber auch wieder aus eigener Kraft, also ich habe kein Hartz IV beantragt oder sowas. Ich habe dann eben, was nach der Reisezeit relativ gut ging, ich habe ganz kleine Brötchen gebacken mit größtmöglicher persönlicher Freiheit und habe dann studiert und war dann eben auch in den Semesterferien immer wieder auf Reisen und habe dann nochmal gewechselt in die Geisteswissenschaften und habe einen Roman veröffentlicht und habe ein Feldforschungsprojekt gemacht und dann eben diese Zeit genossen. Jetzt im Rückblick kann ich sagen, wenn man nichts mehr zu verlieren hat, lebt sich's denkbar einfach. Wenn man nichts hat, wo man Angst drum haben muss, dass es einem verloren geht, und dieses Vertrauen, dass mich das Leben trägt und dass immer wieder das Richtige passiert im richtigen Moment, das hatte ich ja ganz tief in mir so verankert. Und die nächste bittere Erfahrung war dann der Wiedereinstieg in die Gesellschaft. Jahre später. Also ich habe auch diese Zeit dann streckenweise noch massiert, soweit es eben ging, irgendwie machbar war. Und habe aber da wieder zurückgegriffen auf meine ursprünglichen, erlernten Fähigkeiten und Vertriebs- und Akquisejobs angenommen als Dienstleisterin, weil irgendwie musste ich das ja finanzieren. Und bin dann über den Studienabschluss und über diesen Erfahrungsweg, ich habe ganz viel dann akquiriert, immer im Auftrag von oder Vertriebsarbeiten gemacht im Auftrag von, und bin da so eingewachsen, auch immer wieder Projekte dann auch während der Gründungsphase begleitet und habe so dann quasi als Quereinsteigerin vor gut 15 Jahren dann den Weg gefunden in mein jetziges Berufsbild, weil ich mir dann gesagt habe, irgendwann, ich habe so viel praktische Erfahrung und ich möchte jetzt nicht mehr im fremden Auftrag das alles machen, sondern ich möchte gerne mein Wissen weitergeben und lieber Menschen anleiten, wie das funktioniert und geht. Ich habe am Anfang auch Schwerpunkt gehabt, Marketing, Verkauf und Akquise. Das war der Einstieg. Das andere hat sich dann erst über die Jahre in eine andere Positionierung hineingeformt.
Ja, sehr gut. Jetzt hast du schon die Brücke zu deiner jetzigen Tätigkeit geschlagen. Also kann man wirklich sagen, dein jetziges Berufsprofil hat sich eben auch aus diesen ganzen Rückschlägen entwickelt, die du einstecken musstest, weil du dann gesagt hast, du möchtest anderen Leuten auch helfen, Resilienz zu entwickeln oder?
Ja, aus der Not geboren. Also die damaligen Vertriebsjobs, die musste ich ja machen, weil ich von zu Hause kaum Unterstützung gekriegt habe. Und Learning by doing. Und irgendwo, das ist vielleicht auch ein bisschen Typsache, ob es einem leicht fällt zu reden, ob man irgendwie auch ein guter Verkäufer sein kann oder so. Manche tun sich leichter, manche schwerer. Und später dann ja nochmal dasselbe. Und ich wollte ein Berufsbild kreieren und in ein Berufsbild wachsen, wo ich mehr geistig gefordert und gefragt bin, weil ja klar war mit meinen Händen, ich bin und bleibe berufsunfähig. Ich hätte vielleicht dann noch andere Methoden lernen können oder so. Aber da ist mir dann auch das Geld davon geschwommen aus besagten Gründen. Und ich wollte dann einfach so im Businessbereich mich ansiedeln. Gut, weil ich dachte, da kann man besser verdienen und ich wollte auch Menschen, vor allem mich hat es sehr, sehr angezogen, Gründer und Startups zu begleiten und zu betreuen, weil ich hatte ja diese unglaublich langjährige existenzielle Vorerfahrung. Also wie das funktioniert mit der Existenz und mit der Welle des Lebens und wie man mit Höhen und Tiefen umgeht und trotzdem einen gewissen Gleichmut wahren kann und im Vertrauen bleiben. Und wie das ist mit dem Fülle und mit dem Notstandsbewusstsein, ist das Glas halb voll oder ist das Glas halb leer? Da hatte ich ja nun wirklich ein hartes, jahrzehntelanges Training absolviert und später dann auch durch die lange Beratungstätigkeit als Dienstleisterin und so. Ich habe mich sehr zu Hause gefühlt in der Gründerszene und ich hatte ganz lange fast ausschließlich mit Startups und Gründern auch zu tun als Coach. Das hat sich jetzt im Laufe der letzten 15 Jahre natürlich weiterentwickelt und es kommen seit Jahren auch Bestandsunternehmerinnen, überwiegend Frauen zu mir, auch immer wieder mal Männer, aber überwiegend Frauen und die Positionierung hat sich auch geändert, einfach durch diesen beruflichen Erfahrungsweg, den ich vollzogen habe. Mittlerweile ist es ja Expertin für Marketing und Mindset und das kam einfach auch so zustande. Also wenn es um eine Existenzgründung geht, da sind bei vielen Menschen so viele Ängste im Spiel. Da sind Versagensängste im Spiel, Angst, sich zu zeigen, Angst, nicht gut genug zu sein, Angst, wo kommt die nächste Miete her? Also gibt es ja jede Ebene von Ängsten, die da getriggert wird, immer wieder raus aus der Komfortzone. Und da ich halt viel mit Frauen zusammengearbeitet habe, die, denke ich mal, einfach auch offener sind, da sind viele Tränen geflossen. Also es war völlig klar, da muss auch mentale Arbeit geleistet werden. Also um einen echten Erfolg zu haben, einen Marketing-Erfolg, wenn ich da Glaubenssätze mit mir rumschleppe, mit denen ich mir immer wieder Steine in den Weg lege, da leiste ich ja Sisyphus-Arbeit.
Ja.
Also ich habe früh begonnen, Bewusstseinsthemen und berufliche Themen zu verbinden. Früher hieß es noch Business und Bewusstsein. Und das hat sich jetzt immer stärker formiert, Marketing und Mindset, weil das einfach der Schwerpunkt meiner Arbeit ist und auch Persönlichkeiten aufzubauen, Personenmarken,
ja,
die sich eben als Person an die Front wagen, weil sie von Mensch zu Mensch arbeiten und Vertrauen einfach eine riesengroße Rolle spielt. Mhm. So ist es entstanden und aufgebaut habe ich es durch viele, viele, viele Vorträge, die ich gehalten habe, also wirklich überall. Und durch aktives Netzwerken. Ich habe dann früh auch schon mein eigenes Netzwerk aufgebaut und Events veranstaltet mit viel Herzblut im Ehrenamt, all die Jahre über. Und diese Kombination aus Vorträge halten, wo ja auch so dieses Speaker-Profil draus entstanden ist. Und Netzwerkarbeit, weil ich wollte für mich selber nicht akquirieren. Das ist das, was die meisten scheuen, wie der Teufel das Weihwasser. Ja. Im eigenen, für das eigene Baby akquirieren ist, glaube ich, die härteste Schule.
Ja. Dein Mindset, wie würdest du das beschreiben? Oder also wie du das aufgebaut hast, ist jetzt, denke ich, schon ganz gut klar geworden. Und ich denke, da hast du auch viel einfach aus deiner Vergangenheit mitgenommen. Aber ja, wie schaut das aktuell bei dir aus? Und was mich auch interessieren würde, gibt es Momente, wo du dein Mindset auch mal aus den Augen verlierst?
Oh ja, natürlich. Also, wo fange ich denn an? Die Themen innere Autonomie und das menschliche Bewusstsein, das hat mich immer schon sehr fasziniert. Das hat bestimmt mit meinem Werdegang zu tun, klar, und dass ich schon seit Jugend entsprechende Erfahrungen und Begegnungen hatte. Und ich muss dazu sagen, ich glaube, das hat man mir in die Wiege gelegt, ich bin ein ewiger Optimist. Ich denke, es gibt Menschen, die sich das härter erarbeiten müssen. Dieses Optimistische, immer wieder nach vorn schauen, immer wieder das Gute sehen. Wenn jetzt ein großer Tisch vor mir liegt, da ist eine Tischdecke drauf, die mir gefällt und es sind irgendwelche 5 Krümel oder Flecken. Ich sehe nicht die Flecken. Ich sehe die schöne Tischdecke und freue mich an der schönen Tischdecke. Und das ist so, ich bin überzeugt davon, dass wir einen Helfer in uns haben, den ich den inneren Beobachter nenne. Und das ist zugegebenermaßen ein tagtägliches Üben und Trainieren, zu schauen, hey, hallo, wohin wandern denn meine Gedanken? Sind es Gedanken, die mich runterziehen, die mich in den Notstand, in den Mangel, in die Sorgen ziehen und das Sorgenrad fängt an, sich zu drehen? Oder sind es Gedanken, die mich befreien, die mich erleichtern, die mich erheben, die mich erfreuen? Also überhaupt mal zu sehen, hey, hallo, die Gedankenmaschine, ich bin nicht Opfer und nicht Sklave meiner eigenen Gedanken, sondern es gibt eine beobachtende Instanz, die auch lernen kann, diese Gedanken zu führen. Und ich habe dann oftmals zu dem Mittel gegriffen, hey, hallo, jetzt dreht sich schon wieder mein Sorgenrad. Stopp! Was mache ich denn da? Natürlich ertappe ich mich dabei auch. Ich habe auch negative Glaubenssätze. Ich habe auch alte Muster am Laufen. Und das Leben, das geht ja in so Kurven. Das geht mal hoch, dann wieder runter, hoch, wieder runter. Und immer in der Talsohle hat man so die Neigung, dass man dann Mangel erzeugt und Mangel denkt. Und das eben zu trainieren, das ist eine harte Schule. Klar, das braucht viel Aufmerksamkeit und dann den Richtungswechsel ein, den Perspektivwechsel einzuleiten, zu sagen, hey, ich denke den Gedanken jetzt einfach nochmal neu. Und ich, wo soll es denn hingehen? Und was darf es denn stattdessen werden? Wenn ich was Neues in meinem Leben kreieren will, was Neues gestalten will, muss ich auch bereit sein, neu zu denken, neue Bilder aufzumachen, neue Glaubenssätze, neue Autosuggestionen, was auch immer. Und natürlich zieht's auch mich immer wieder mal runter. Vielleicht noch nicht nach einem Schicksal, nach einem Nackengenickschlag, sondern vielleicht nach 2, 3, 4, 5. Irgendwann, auch wenn man noch so resilient ist, irgendwann denkt man sich, hey, es reicht jetzt einfach und ich habe jetzt keinen Bock mehr und warum ich und so. Und dann geht es los, dass es einen halt gerne in diese Mangelschleife runterzieht. Und das ist eine tägliche Auseinandersetzung. In manchmal gibt's Phasen, da geht es leichter, und dann gibt's Phasen, da ist es halt wieder tägliche schwere Arbeit. Und ich habe immer gesagt, das Leben besteht immer aus Höhen und Tiefen. Wenn ich unten in der Talsohle sitze, das ist doch eine super Ausgangsposition, weil nach dem Gesetz des Lebens, das Leben ist eine einzige Welle, alles schwingt, es kann nur wieder aufwärts gehen. Es ist also nur eine Frage der Zeit und auch des Glaubens und des Vertrauens, es geht wieder nach oben. Und das gibt einen gewissen inneren Gleichmut, eine gewisse innere Gelassenheit zu wissen, hey, wenn ich da oben einen Höhenflug habe und alles flutscht und alles läuft und alles ist super und ich bin die Königin in meinem Leben, dann ist doch der Absturz schon vorprogrammiert. Also sich auch da drin nicht zu verlieren, ja, sondern so einen inneren Abstand halten zu können, so eine gewisse Neutralität. Hey, ja, okay, so ist das jetzt, aber ich identifiziere mich nicht mehr mit jeder Kleinigkeit, die mir vielleicht gelingt oder misslingt, sondern ich schaue mir das eher so im großen Bogen an und bleib immer wieder in der Anbindung, im Vertrauen, dass alles gut wird, weil es ist ja auch schon so oft wieder gut geworden. Und wo darf es denn hingehen? Was darf es denn werden? Und da Bilder aufmachen. Und da die Energie folgt der Aufmerksamkeit, ja? Also, mich mit dem zu beschäftigen, was ich im Leben gestalten und kreieren möchte und wo ich hin will, stattdessen. Und statt mich mit dem zu beschäftigen, was ich alles nicht mehr will und was mich alles runterzieht und was mich alles nervt und alles stört und so, ja? Darum geht's auch in meinem Buch, Mindset-Buch, das ich veröffentlicht habe, was ich vorhin erwähnt habe bei Goldig. Das war mir dann so ein tiefes Bedürfnis, das in eine Form zu gießen und das eben auch mit den Menschen zu teilen. Und es ist zugegebenermaßen nicht einfach. Also das ist immer verbunden mit Tun. Also erstens mal sich selbst immer wieder auch Zeitfenster zu schaffen. Ich nenne das immer Me-Time oder auch Dinge zu Gewohnheiten zu ritualisieren. Und Zeitfenster zu finden in meinem Alltag, wo ich das auch regelmäßig hinkriege. Weil wenn der Alltagssog mal anfängt, da auszusteigen, das ist so schwierig, auch für mich. Also mache ich das eben, bevor der Tag beginnt. Manche Menschen machen das, bevor sie einschlafen. Also jetzt nicht mein Ding, aber in der Früh kriege ich das gut hin. Also wirklich da auch was für sich zu finden, wo man sich gut rüsten kann, mental und innerlich. Und dann im Tagesverlauf, ich nenne es Gedankenhygiene. Gucken, wohin driften denn meine Gedanken? Und ich bin auch manchmal negativ, klar. Ich habe auch manchmal Hassgedanken. Oder eine Wut oder ein Zorn oder bin abwertend oder verurteile innerlich irgendwie. Dann denke ich mir, hey, hallo, lass das. Was machst du denn da? So, wieder Korrektur, nochmal neu denken.
Ja, du wirst ja hier bei uns beim VGSD auch noch in einem anderen Format über das Mindset sprechen, nämlich Anfang Juni im Expertentalk. Da verlinken wir natürlich auch gerne die Anmeldung in den Shownotes hier in der Folge. Und ja, ich glaube halt, dass das Mindset gerade für die Selbstständigkeit unerlässlich ist, weil die Selbstständigkeit... Das habe ich jetzt auch schon so mitbekommen, obwohl ich ja noch nicht, also ich bin ja nicht selbstständig, ich arbeite ja noch nicht mal richtig voll als Werkstudentin, aber dass es ein ziemliches Auf und Ab sein kann oder also dass das eigentlich immer so ist, habe ich mittlerweile auch schon mitbekommen. Und mit dem Mindset, dieses Auf und Ab so ein bisschen abzufedern oder sich da selber immer wieder zu bremsen, das ist natürlich eine, wie sagt man, the crucial point.
Ja, absolut. Und auch eine Herausforderung. Also der Experten-Talk, da werden wir das ja im beruflichen Kontext anschauen. Also wirklich ganz auf die Gründer und Selbstständigen, Zielgruppe hin orientiert, dass es nicht zu sehr in die spirituelle Ebene abdriftet. Aber natürlich ist da auch eine spirituelle Komponente drin. Aber ich denke auch beruflicher Erfolg, Marketing-Erfolg und die Bereitschaft, an seinem Mindset zu arbeiten, das geht Hand in Hand. Also es geht wirklich darum, auf beiden Ebenen aktiv zu sein und ins Tun zu kommen. Und ich sage dann auch immer, ganz wichtig ist, nach egal was ich jetzt da gerade erzählt habe, ich habe viele existenzielle Grenzerfahrungen auch gemacht. Ich muss mich ja nicht auf Null wirtschaften. Ja, ich die Notwendigkeit, ein gewisses finanzielles Polster zu bauen, und auch das beginnt im Mind, das wirklich richtig zu denken. Und angefangen hat es damit, ich habe jahrelang damals dann ab da von meinem Dispo gelebt. Und gedacht, na ja, das kann ich ja in die Steuer packen. Mich selber betrogen. Ich wusste gar nicht genau, was da genau steuerlich irgendwie zu machen ist und was nicht. Ich habe mich selber betrogen und habe den Banken jahrelang das Geld in den Rachen geschaufelt, weil so ein Dispo ist ja ordentlich teuer. Und bis ich mal kapiert habe, dass es einfach wichtig ist, mich auf eine schwarze Null zu fahren, um nicht ständig unnötige Ausgaben zu haben. Das ist ja ein Prozess, das waren immerhin 5.000, damals noch Mark, das ist ein Haufen Zeug, wenn man so gar nicht mehr viel hat. Ja. Und überhaupt das, diese Korrektur, das hat ein paar Monate gebraucht natürlich, ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr, ein Jahr, bis meine Zahlen sich dann auch dahin orientiert haben. Aber ich hatte das als in meinem Mind, als Zielsetzung, als ganz klare Vision in glasklaren Zahlen. Und ich finde auch, dass es ganz wichtig ist, dass sich Gründer und Selbstständige mit ihren Zahlen auseinandersetzen und ihre Zahlen auf dem Schirm haben, aus ganz verschiedenen Gründen. Und ich sage auch in meinen Vorträgen immer, Kleinunternehmerregelung hält Unternehmen klein. Was ist denn das bisschen bürokratischer Aufwand verglichen mit dem all den Vorteilen, die man hat und immer diese Grenze, ich darf nur bis dahin und dahin verdienen, das macht mich doch automatisch schon klein in meinen mentalen Möglichkeiten. Wenn ich mir erlaube, darüber rauszudenken und groß zu denken, dann entsteht auch was Großes. Und später habe ich dann als erste Zielsetzung, ich möchte mir mal so einen Puffer aufbauen, dass ich 3 Monate mal keine Sorgen mehr haben muss. Und dann will ich mir einen Halbjahrespuffer aufbauen. Das hat natürlich immer gedauert. Das geht ja nicht von heute auf morgen. Aber ich habe mir immer wieder klare Zielsetzungen gegeben, wie ich mich finanziell so aufstellen möchte in meiner Selbstständigkeit, dass wenn mal was wegbricht, wenn mal Kunden Nein sagen, wenn ich mal auf jemanden keinen Bock habe oder so, dass ich einfach auch Nein sagen kann und weiß, es geht trotzdem weiter. Und was so eine echte innere persönliche Freiheit bringt, ist so ein Vorlauf, Dreivierteljahr, ja. Da wird man dann auch entspannt und dann passiert genau das, dass man einen gewissen Gleichmut wahren kann, wenn es dann eben auch mal wieder runtergeht oder mal nicht so gut funktioniert, es kommt dann schon wieder. Mhm. Und es ist eine Frage der Erfahrung. Wenn man das ein paar Mal durchlaufen hat, entwickelt man, glaube ich, automatisch auch ein Vertrauen ins Leben und ein Vertrauen darin, dass, was ich vorhin gesagt habe, dass es immer wieder gut wird.
Ja.
Weil die Welle geht runter und hoch, runter und hoch. Das kann ich definitiv aus eigener Erfahrung bestätigen.
Ja, das ist fast schon ein schönes Schlusswort. Aber ja, lass uns vielleicht gegen Ende der Folge nochmal darauf zu sprechen kommen, was du noch so vorhast. Weil ich meine, wir haben jetzt schon gehört, was da alles schon passiert ist. Viele Veränderungen im negativen wie im positiven Sinne. Mhm. Aber ich kann mir vorstellen, dass es bei dir auch noch viele Pläne gibt.
Ja, also, wie ist das? Ich habe seit mehreren Jahren immer wieder das Bedürfnis, wenn dann jemand bei mir sitzt und weint oder hadert oder verunsichert ist oder zweifelt oder was auch immer. Da sind ja oft wie gesagt, alte Konditionierungen, schlechte Vorerfahrungen, negative Glaubenssätze im Spiel. Und ich will schon seit Jahren effektive Tools und Methoden lernen, dass ich dann sagen kann, hoppla, nee, das lass mal so nicht stehen. Und ich muss dich jetzt auch nicht kompliziert an jemanden empfehlen, sondern komm mal her, das lösen wir jetzt gleich auf. Ja, also daran arbeiten wir jetzt unmittelbar. Mhm. Ich habe schon etliche Tools, die ich auch jetzt schon als Werkzeug an die Hand geben kann. Da sind die Leute aber definitiv auf sich gestellt und auf ihre volle Eigenverantwortung angewiesen. Und die Erfahrung zeigt halt, wenn es ums Tun geht, dass dann viele nicht Schwierigkeiten haben, mitzuziehen oder gar nicht mitziehen. Manche schon, manche auch nicht. Es gibt aber wunderbare Methoden, Mentaltrainings-Methoden. Und da möchte ich jetzt gerne mit meinem Lebensgefährten noch eine zertifizierte Weiterbildung machen.
Ja.
Also auch die Fußstapfen meines Vaters. Es ist nie zu spät. Es geht immer weiter, Marketing und Mindset. Und eben verstärkt auch das Integrieren in meinen sowieso holistisch integrativen Ansatz. Also bei mir ist eh so ein ganz breiter Spielraum und Resonanzraum, wenn ich einfach auch verschiedene Expertise mitbringe. Viele, viele Möglichkeiten. Und das möchte ich sehr, sehr gerne noch stärker integrieren in meine Arbeit. Und wer weiß, vielleicht das eine oder andere auch mit meinem Lebensgefährten gemeinsam dann umsetzen in Seminaren oder Workshops.
Ja, das klingt sehr spannend. Da wünschen wir dir ganz viel Erfolg bei. Und also was für eine Folge. Obdachlosigkeit, Privatinsolvenz und die Wiederaufstehung, da war ganz viel dabei. Und das war sehr schön, dass du uns da so einen ehrlichen Einblick gegeben hast.
Ja, sehr gerne. Ich hoffe und wünsche mir, dass der ein oder andere eine Ermutigung für sich mitnehmen kann oder einen Impuls oder sich inspiriert fühlt oder vielleicht auch ein bisschen Rückenstärkung mitnehmen kann aus diesem Podcast. Und vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, wie gesagt, Claudia wird bei uns im Sommer auch einen Experten-Talk geben. Da könnt ihr euch kostenlos für anmelden. Wir verlinken das. Wir verlinken auch gerne alle Infos zu dir natürlich.
Ja,
und freuen uns, wenn ihr uns Feedback zum Podcast gebt. Gerne per Mail an podcast@vgsd.de. Hört auch gerne in die Folgen rein, die schon online sind. Da gibt es mittlerweile über 60, also freie Auswahl mit spannenden Geschichten und Persönlichkeiten aus der Selbstständigkeit. Und auch ich sage dann nochmal danke fürs Zuhören und wünsche euch eine gute Zeit.
Vielen Dank, Maxi. Vielen Dank und tschüss alle.
Macht's gut. Ciao.
VGSD Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcast-Portalen.